Gehen, dienen, wachsen. Oder wachsen, dienen, gehen. Unser Hauptthema in den letzten Wochen war es dann zu gehen. Und diese ganze Predigtreihe, was ich auch zu diesem Thema gehen auch gehalten habe, findet einen Abschluss in 2 Wochen auch mit diesem Gästegottesdienst. Und ich möchte diese Predigt einfach auf Titel geben: Ich verbreite die gute Nachricht von Christus einladend. Ich lese dazu aus Lukas 14. Ups, ja. Ich kann nicht klicken, Holger. Kannst du? Ja, danke schön. Lukas 14, ab Vers 1. Hilfen verboten. An einem Sabbat war Jesus bei einem angesehenen Pharisäer zu Gast. Scharf wurde er von allen Anwesenden beobachtet. Vor ihm stand ein Mann, der an Wassersucht erkrankt war. Also unsere medizinischen Begriffe damals waren anders. Ihr kennt das, wenn die Wassereinlagerungen das so sind. Ja, also das war diese Wassersucht damals. Viele verschiedene Ursachen. Hier steht es nicht genau was. Jesus fragte die Schriftgelehrten und Pharisäern: Erlaubt es das Gesetz, einen Mensch am Sabbat zu heilen oder nicht? Als sie ihm keine Antwort gab, fasste Jesus den Kranken an der Hand, heilte ihn und ließ ihn nach Hause gehen. Danach fragte er die Gäste nach dem Besten. Danach fragte er die Gäste: Was macht ihr, wenn euer Kind oder ein Ochse am Sabbat in den Brunnen fällt? Zieht er sie nicht sofort heraus? Und darauf konnten sie nichts antworten. Ganz kurz, was ich ganz, ganz toll finde: Jesus war wow, bei jemandem zu Gast. Jesus war bei jemandem zu Gast. Er verbrachte Zeit mit Menschen. Ganz, ganz wichtig für mich. Die ganze Geschichte mit der Heilung ist noch schöner. Und dass die Leute keine Antworten hatten darauf, denn halt eben, jeder wird jetzt hier von Jesus berührt, geheilt, verändert. Und da sind Menschen, die in Nöte sind. Und das machen wir auch natürlich, wenn unser Kind, unser Ochse irgendwie am Sabbat sogar im Brunnen fällt, würden wir arbeiten. Gut, es geht weiter. Als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste nach den besten Plätzen drängten, nahm er dies als Beispiel und sagte: Jesus sitzt irgendwo und natürlich wollten die Menschen so dicht wie möglich an Jesus sein, die wichtigsten Plätze zu linken und zu rechten. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann setz dich nicht gleich oben auf den besten Plätzen. Es könnte ja noch jemand kommen, der angesehener ist als du. Mit ihm käme dann der Gastgeber zu dir: Ach, dieser Platz hier war für diesen Mensch bestimmt. Vor alle Gästen müsstest du dich an das Ende des Tisches setzen. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich dorthin? Wenn dich dann der Gastgeber begrüßt, wird er vielleicht zu dir sagen: Mein Freund, für dich habe ich einen besseren Platz. Du wirst davor vor allen Gästen geehrt werden. Auch ein Tipp. Wie gehen wir damit um? Versuchen wir selbst Ehre zu bekommen oder lassen wir zu, den anderen einen Vortritt, den anderen diesen Ehrenplatz dann zu haben? Finde ich immer auch ganz cool, also wo man parkt. Ich bin ganz praktisch. Kriegen die Gäste die besten Parkplätze? Oder ich? Denk darüber bitte nach, ganz bewusst. Weiter. Schließlich sagte Jesus zu seinen Gastgebern: Zu einem Essen solltest du nicht deine Freunde, deine Geschwister, deine Verwandten oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehabt. Bitte lieber die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinem Tisch. Dann wirst du glücklich sein, denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nichts erkennlich zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, wenn er die von den Toten auferweckt, die nach seinem Willen gelebt haben. Wiederum, hier muss ich sagen, ich habe keinen blinden Menschen in letzter Zeit zu mir eingeladen. Ein paar Armen vielleicht schon. Ich will gleich meine Asylbewerber dann essen gehen, da werde ich bezahlen. Aber Gelähmten habe ich nicht eingeladen. Ich bin nicht in die Psychiatrie gegangen und habe Menschen dann, offene Psychiatrie kann man sich auch nach Hause einladen, habe ich in letzter Zeit nicht gemacht. Ich habe schon meine Freunde, meine Verwandten und so weiter zu mir nach Hause eingeladen. Die würden mich auch irgendwo einladen, Lohn bekommen. Aber es kostet etwas. Es kostet wirklich etwas, so zu leben, wie Jesus das haben möchte. Zu den Menschen hinzugehen, die nichts haben, um das zurückzugeben. Als einer von den Gästen das hörte, rief er, was für ein Glück muss das sein, in der neue Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden. Jesus antwortete mit einer Geschichte. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Boten zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, komm! Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft. Das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 gespannte Ochsen angeschafft. Die muss ich jetzt ansehen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade geheiratet. Du wirst verstehen, dass ich nicht kommen kann. Der Bote kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen, auf alle Plätze der Stadt und hole die Bettler. Hole die Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden herein. Der Bote kam zurück und berichtete, es sind viele gekommen, Herr, aber immer noch sind Plätze frei. Dann geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bringt her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Da haben wir wieder unsere Bettler, da haben wir wieder unsere Verkrüppelten, da haben wir wieder unsere Gelähmten und Blinden, wo wir Lohn bekommen, wenn wir sie einladen. Und geh auf die Landstraße. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bringe her. Denn alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Das Haus hier darf auch voll werden am 6. September. Unser Gottesdienst, unsere Gemeinde darf voll werden, wenn neue Leute dazukommen. Wir dürfen in Christus wachsen. Wir dürfen einander mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, dienen. Aber es bedeutet auch zu gehen. Und das kostet etwas. Vor 2 Wochen habe ich genau eben diese Grafik gezeigt. Diese Grafik beschäftigt, verfolgt mich und begeistert mich immer mehr und mehr. Das ist der Weg zum Glauben für viele, viele Menschen. Also der Weg, der erste sagt, nö, will ich nichts damit zu tun haben, wenn wir auf der Straße sind, darf ich mit dir über Jesus sprechen? Geh weg, du Penner, ich will nichts von dir wissen. Haben wir bei Wacken, als wir die Bibel verteilt haben, gehört. Aber es gibt manche Menschen, die ein bisschen Richtung da beobachtend sind. Genau wie ich sagte, wo wir unser Open-Air-Gottesdienst hatten, die am Bank saßen, da 50 Meter entfernt, die haben hingeschaut. Aber dann gibt es diese Hindernis, der erste Hindernis. Und das sind diese Kluft, diese Barriere, wo man nicht nahe kommen kann, weil halt eben das anders ist. Man spricht anders, man verhält sich ein bisschen anders. Und das ist diese kulturelle Graben. Was tat Jesus? Er ging hin zu der Pharisäer. Er verbrachte mit denen Zeit. Wie können wir diesen Kluft überbrücken? Zeit. Zeit mit Menschen verbringen, die nicht gläubig sind. Ingo Bruckel, der Zweitpastor in Bremen, hat gesagt beim Mai-Festival, vielleicht solltest du lieber die 50 Euro nicht in der Kollekte reintun, sondern vielleicht solltest du sie nehmen und deine Nachbarn zum Essen einladen. Ganz schon krass, oder? Vielleicht hat das Reich Gottes sogar mehr davon, sagt er. Auch darüber dürfen wir nachdenken. Aber denn es gibt Menschen, die viele, viele Fragen haben. Viele Fragen. Und diese ist wie eine Mauer. Und was hat Jesus getan? Er hat Fragen gestellt. Die haben Fragen gestellt. Und man kommt ins Gespräch. Wo haben wir mit Menschen diesen Gespräch auch geführt? Über den Glauben. Miteinander. Aber dann gibt es auch diese tiefe, tiefe Ritze manchmal, diese Verletzungen. Und Jesus sagte, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und er sagt, wir sollen dienen, wir sollen helfen, wir sollen die Ärzte sein, die die Menschen auch innere Heilung durch Gott geschenkt bekommen, indem wir den zeigenden Weg, den sie gehen dürfen, der Wiederherstellung und der Vergebung, damit manche Menschen tatsächlich ans Kreuz ankommen können und ihr Leben Jesus Christus geben können. Genau das dachte Jesus hier auch in Lukas 14. Er verbrachte mit den Menschen Zeit, er stellte denen Fragen und er heilte. Heilte am Geist, Seele und Leib. Menschen wollen persönlich eingeladen werden. Infos allein reichen nicht aus. Es ist ein großer Unterschied, ob du Informationen von und über Jesus an deine Freundin weitergibst oder ob du deine Freunde tatsächlich einlädst, einen konkreten Schritt zu tun. Nun, es gibt Momente, wo es einfach reif ist, dieser Mensch, diese Freund, diese Person in deinem Lebenskreis, in deinem Freundeskreis herauszufordern, auch ihr Leben Jesus Christus verbindlich anzuvertrauen, sich für ihn zu entscheiden. Wozu können wir einladen? Wir können einladen zu einer Veranstaltung, aber wir können auch einladen zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Zuerst diese Veranstaltung. Nicht jeder Mensch fühlt sich bei jeder Art von Versammlung auch wohl. So, stell mal vor, ich lade dich ein zu Kaninchenzüchterverein oder Briefmarkenversammlung oder Waffennarren, ja, oder ein NPD-Versammlung. Also, manches Mal fühle ich mich wohl, manchmal mal nicht. Mein Sohn gestern war in Husum auf ein großes Event, wo es dann dabei ging um schnelle Autos und viel, viel, viel nackte Haut. Hätte mich nicht so wohl gefühlt. Ja, naja. Welche Veranstaltung könnte für deine Freunde nun passen? Ist es ein Gottesdienst? Ist es ein Hauskreis? Ist es so eine Art Glaubenskurs? Ist es eine Veranstaltung? So ein Essen? So ein Spielenachmittag? Es gibt so vieles, wozu wir einladen können. Bei welchen Themen gibt es Berührungsängste oder Berührungspunkte in seinem Leben? Wo holen wir diese Person ab? Stell mal vor, wir haben eine gute Erfahrung mit diesem Gästegottesdienst in 2 Wochen. Vielleicht gibt es denn nochmal irgendwann im nächsten Jahr auch einen Gästegottesdienst. Welches Thema soll es da geben, wo Menschen tatsächlich Fragen haben, Berührungspunkte, wo wir sie abholen können? Wann ist der richtige Zeitpunkt, ihm oder sie einzuladen? Auch da dürfen wir Gott bitten, Herr, schenke mir dieses Gespür, wo sie offen sind. Und dann tu diesen Glaubensgehorsam-Schritt. Lade diese Person konkret zu irgendeinem Anlass ein. Nur einfach einen Flyer in den Briefkasten zu tun, wie wir das machen bei unserem Sommerfest oder auch beim Weihnachten oder beim Ostern, das ist zwar besser als gar nichts, aber gerade eben noch ein bisschen mehr. Viel, viel besser ist es, persönlich die Leute anzusprechen. Zum Beispiel dazu. Unser Thema heute ist, lade ein oder werde zu einem Türöffner für Jesus. Wir haben eine fantastische Botschaft. Bester Ort für unsere Freuden ist wo? Bei Jesus. Das soll meine allererste Predigt zu diesem Thema gehen. Wir selbst haben uns an Jesus erfüllt. Wir haben geschmeckt und erfahren, wie gut es ist. Und nun dürfen wir hinausgehen und anderen auch von dieser wunderbaren Botschaft erzählen. Also warum will ich überhaupt einladen? Was meine ich mit einladen? Also war unser Gottesdienst in Lübeck eigentlich gut. Musik ist schön, Predigt ist halbwegs okay, Kuchen danach meistens lecker, gute Kaffee, Räumlichkeiten sehen schön aus, Parkplätze vor der Tür haben wir, reichlich da draußen, gute Sache. Aber es geht nicht nur darum, dass wir zu einem Gottesdienst einladen. Wir laden zu Christus ein. Wir laden da ein, auch Christus als Freund, als Herr, als Heiland zu erfahren. Das ist diese gewaltige Botschaft. Das ist das, wozu wir ganz konkret die Menschen herausfordern wollen. Aber Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal, aber die Leute helfen, auf diesem Weg zu Jesus zu gehen. Wenn ich dich einsage, Mensch, wir müssen irgendwann zusammenkommen und irgendwann zusammen essen. Ja, das ist gut. Und wann passiert das? Vielleicht nie. Wenn ich sage, Mensch, nächste Woche Mittwoch, darf ich dich einladen? Oh, das geht Mittwoch nicht, aber Freitag, gut, Freitag geht klar. Manchmal müssen wir auch diesen Mut haben, konkreter dabei zu werden. Geh auf die Landstraßen und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bringe her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wir haben einen Termin, wozu wir einladen können. Das Haus soll voll werden. Warum gehen wir nicht hin? Jesus sagt, dass wir es tun sollen. Was ist unsere Motivation? Nicht, weil wir müssen. Bitte nicht. Nicht, weil Jason das gesagt hat, dass wir es tun sollten. Das ist auch zu billig. Sondern weil wir geschmeckt und erfahren haben, wie gut es ist bei Jesus. Und wir wollen auch, dass unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Freunde auch erfahren, wie gut sie es haben könnten bei Jesus. Das ist so schön. Das ist so schön, dass wir das erleben werden. Vielleicht werden wir etwas in den nächsten ein oder zwei Jahren erleben. Eine Beerdigung. Beerdigung, Freundeskreis, vielleicht sogar auch in dieser Gemeinde wird es eine Beerdigung geben. Wer weiß, was da passieren kann. Ich bin so oft unterwegs und sehe so oft Unfälle. Es ist beängstigend, wie schnell das gehen kann. Beerdigungen gehören auch zu unserem Leben dazu. Und nun die Frage ist, wird diese Beerdigung ein Trauerfest, weil dieser Mensch Jesus nicht kannte? Oder wird es auch ein Fest sein können, wo wir sagen, ja, heimgegangen, endlich am Ziel bei Jesus. Auch wenn eine Lücke hinterlassen wird in unserer persönlichen Beziehung, wir wissen, dass es danach weitergeht und diese Person ist dort gut aufgehoben. Einladen. Einladen, auch eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte soll uns auch heute Morgen helfen, auch besser zu verstehen, wie das Evangelium treffend und auch konkret benutzt werden kann, um Menschen einzuladen und auch zu illustrieren. Dabei geht es um vier Hauptelemente. Es geht um Gott, es geht um uns, wir, es geht um Christus und es geht ganz persönlich um dich. Vielleicht möchte man auch ein paar von diesen Bibelversen für sich nochmal irgendwo aufschreiben. Also Lukas 15, das kann ich mir irgendwie immer merken. Wenn ich Lukas 15 aufschreibe, schlage, dann weiß ich immer, da gibt es so drei Gleichnisse und der letzte Gleichnis ist das vom verlorenen Sohn. Und da möchte ich ein kleines bisschen heute was zeichnen. Ich bin absolut nicht gut beim Zeichnen, ja? Das könnt ihr hoffentlich erkennen, das ist ein Haus. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählt Jesus. Der Vater hat zwei Söhne, die er liebt. Erst Johannes 4, Vers 16 sagt sogar, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott hat uns geschaffen und möchte mit uns eine Beziehung haben. Er möchte, dass wir bei ihm wohnen und mit ihm zusammen sind. Stimmt? Garten Eden, was hat Gott gemacht? Adam und Eva geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Da kam der Sündenfall, Trennung, Bruch, Sünde. Erst durch Jesus wurde Versöhnung geschaffen. So, das kennen wir. Dann gibt es natürlich uns. Ich lese weiter aus Lukas. Eines Tages sagte der jüngere Sohn zu Vater, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater, reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach sogar noch dazu eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr, sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelt er so lange bei einem Bauer, bis er ihn endlich zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihm der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. So, ich versuche mal Schweine zu malen. Das einzige Ding, was ich echt geübt habe diese Woche. Und? Das muss sein, ja? So, machen wir ein zweites Schwein hier hin. Ja, genau. So, machen wir den Auge vielleicht. Und da haben wir den kleinen Sohn dann hier, ja? Das ist ein Bruch. Der Sohn hat sein Geld genommen, ist abgehauen und wo landet er? Da unten. Ja, weit weg von Gott. Weit weg vom Vater. Der Sohn ließ sich seine Erbe auszahlen, verlässt den Vater. Am Anfang war alles toll, Party. Und dann geht sein Geld aus. Merkt, welcher wahre Freund er hat. Er ist alleine, weit weg von zu Hause, einsam, hungrig und niemand wirklich geliebt. Also Jürgen, du warst nicht bei den Schweinen, aber innerlich fühltest du dich vielleicht so. Auch heute habe ich eine Predigt gehört von meinem sehr anerkannten Psychologe jetzt. Und er sagte auch, Job verloren, Freundin hat mich verlassen und alles. Und er war am Tiefpunkt seines Lebens angekommen und dann betet er, Gott, wenn du wirklich da bist, zeig dich mal. Komisch, nicht wahr? Also ich würde nicht so wie Holger gesagt, Holger, wenn du wirklich da bist, zeig dich mal. Das ist einfach an sich komisch, dass man so überhaupt sagt. Aber Gott hat sich natürlich gezeigt. Und genau bei dir auch. So, der Sohn geht weg. Strich bedeutet Trennung. Sohn bei den Schweinen jetzt her. Wir wissen, Römer 3, Vers 23, alle sind Sünde, alle haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Wenn ich versuchen würde, Gott zu beeindrucken mit meinem Lebenslauf, würde er mich auslachen. Gott könnte vorhalten, Jason, guck mal, wo du versagt hast. Guck mal, wo du gelogen hast. Guck mal, wo du wirklich Dinge getan hast, vor denen du dich heute noch schämst. Hier. Geht nicht. Wir haben alle vor Gott versagt. Es ist unmöglich. Da kam der Sohn zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger, sagt Lukas 14. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben. Jetzt kommt dieser Menschliche hinzu. Ich bin nicht mehr der Sohn. Ich habe mein Erbe schon ausgezahlt bekommen, ich habe es vergeigt, aber wenigstens kann ich bei Gott arbeiten. Und manche Menschen sind genauso. Ich habe einen Film gerade eben vor ein paar Wochen angeschaut und da war wahre Geschichte. Ein Mann war im Zweiten Weltkrieg, Schiff versunken durch Japaner, kommt in diese Fluss und hat 24 Tage im Pazifik überlebt. Und er sagte mittendrin im Sturm, Gott, wenn du mich herausrettest, werde ich mein Leben für dich dann opfern. Also dieses, ich tue etwas für dich, wenn du mich rettest. Genau wie der Sohn. Ich bin es nicht würdig, bei dir zu sein, aber ich arbeite und dafür gibst du mir was. Ich tue was und dann tust du für mich was. Nicht viel besser übrigens. So läuft es bei Gott nicht. Nicht wir tun etwas, damit Gott für uns was macht. Nun, Vers 25 in Lukas 14. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet, hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Wir machen mal so. Wie gesagt, ich kann nicht gut zeichnen. Das ist der ältere Sohn. Dichter dran als der jüngere Sohn, aber immer noch von seinem Vater getrennt. Ja, er war nicht im selben Haus mit dem Vater. Ja, der ältere Sohn hat nicht mit dem Vater zusammen gewohnt. Ja, der ältere Sohn kam nach Hause, wollte nicht rein, war hier getrennt von ihm. Der Vater sagt, all diese Jahre, der ältere Sohn sagt, all diese Jahre habe ich für dich geschunden, gearbeitet, alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinem Freund einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Der ältere Sohn war hier nicht mehr ganz zu Hause. Lebte äußerlich zwar nicht weit weg, aber lebte auch im Herzen getrennt von seinem Vater. Er lebte nicht wie ein Kind, er lebte wie ein Angestellter. Ich tue etwas und Gott, du gibst mir was dafür. Genau wie er wollte. Er wollte genau werden wie der ältere Sohn. Ich komme hin, Vater, und ich arbeite für dich, und weil ich für dich arbeite, kriege ich Essen. Gott hat uns nicht dazu berufen, Angestellter zu werden. Gott hat uns nicht dazu berufen, Sklaven Gottes zu sein, sondern Freunde. Wir sind jetzt Söhne und Töchter Gottes. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied merken. Jesaja 64 sagt, in deinen Augen sind wir unrein geworden, selbst unsere guten Werken sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie ein verdorrtes Laub, das zum Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Doch niemand sucht bei dir Hilfe, Herr. Keine will an dir festhalten, denn du selbst hast dich von uns abgewandt. Du lässt uns die Folgen unserer Sünden tragen, auch wenn wir dabei fast zusammenbrechen. Dennoch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Die Bibel sagt ganz klar, gibt es eine Trennung. Es gibt diese Trennung von Gott. Und manchmal können wir ganz weit weg sein bei den Schweinen und manchmal können wir ganz dicht dran sein. Wir können sogar als Gemeindekind in der Gemeinde sein und dennoch nicht beim Vater, weil diese Trennung noch da vorhanden ist. Jesaja sagt, euer Sünden, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Euer Sünden verdeckt ihm, darum hört er euch nicht. Und Römer sagt, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Ich habe schon mal erzählt, dass im Alten Testament Tiere geschlachtet wurden. Blut musste fließen. Heute ist das nicht mehr nötig, weil Jesus unser perfektes Opferlamm, Passahlamm geworden ist. Und er hat für ein für alle Mal das vollbracht, was wir Versöhnung brauchen. Und das ist so wichtig, dass wir auch Jesus Christus auch verstehen. Dass Jesus in dieser Geschichte da ist und dass Jesus wirklich jetzt hier auch einen Mittelpunkt bekommt. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Tod am Kreuz macht den Weg zum Vater wieder frei. Wenn der Sohn hingeht zum Vater, entsteht ein Kreuz. Bisschen zu lang. Lukas sagt, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. 1. Petrus sagt, vergesst nicht, wie viel Christus für unseren Sünden leiden müsste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erwachte ihm zum neuen Leben. Das Kreuz führt uns wieder in der Gegenwart des Vaters. Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn machte sich auf den Weg, ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm in den Hals, küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig. Ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Der Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus. Gebt es meinem Sohn, bringt ihm auch ein Ring und Sandale, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der kam zurück und wurde nicht als Arbeiter angestellt. Er wurde als Sohn wiederhergestellt. Sein Vater redete zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben alle Gründe zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Was kann man jetzt machen? Wenn man so etwas aufzeichnet, man kann auch eine Serviette, man kann ein Blatt Papier, man kann überall das aufzeichnen. Gib dem Person einen Stift und sag, wo bist du? Wo bist du? Bist du hier unten bei den Schweinen am Ende deines Lebens? Wo du sagst, ich kann nicht mehr, will nicht mehr? Bist ein bisschen dichter dran, aber noch nicht ganz ins Vatershaus? Bist du hier am Rande? Ja, Gott habe ich schon mal irgendwo gesehen und da war irgendwie eine kleine Beziehung, aber ganz nah an sein Vaterherz bin ich echt nicht. Wo bist du? Bitte die Leute, wirklich diese Frage zu beantworten. Auch dich frage ich heute Morgen, wo bist du? Bist du ganz nah beim Vater oder manchmal bist du hier? Oder bist du ganz unten hier und merkst, ich komme nicht weiter? Dann lade ich euch an, wirklich diesen Weg zu gehen vom Kreuz. Was hindert dich daran, wirklich diesen Weg zum Vater zu machen? Manche Leute sind wirklich auf diesem Punkt, dass sie sagen, keine Ahnung. Also vielleicht will ich auch wirklich beim Vater sein. Und dann dürfen wir wirklich fragen, darf ich dir helfen? Darf ich dir helfen, dich auf diesen Weg zu machen? Und dann kann man einen Übergang, ein Übergabegebet auch sprechen. Ich habe einfach eins mitgebracht. Ihr könnt euer eigenes haben, ihr könnt auch was anderes dann nehmen. So ein mögliches Gebet könnte so aussehen, Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Bitte vergib mir, dass ich bis heute nicht an dich geglaubt habe und ohne dich gelebt habe. Ganz wichtig. Vergib mir all meine Sünden. Ich danke dir, ganz wichtig, dass du am Kreuz vom Golgatha für mich gestorben bist. Du bist auferstanden, du lebst. Ich übergebe dir die Leitung und Führung meines Lebens. Das ist das, was es ist. Nicht mehr ich bin der Pilot meines Lebens. Ich gehe zu Co-Pilot und Jesus, du sollst Pilot sein in meinem Leben. Mein Leben soll von jetzt an dir gehören. Erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Danke für das neue Leben, das du mir schenkst. Amen. So können wir beten. Vorbeten. Einen Zettel geben und sagen, bitte vorlesen oder selbst irgendwie formulieren mit eigenen Worten. Das ist so schön. Es ist so schön, das zu erleben mit Menschen. Ich wünsche mir, dass wir das öfter hier hätten. Wo wirklich Leute kommen, langsam Jesus kennenlernen und sagen, ja, ich will diesen Weg mit Jesus gehen. Und dann dürfen wir wirklich sagen, du bist umgekehrt, auf den Vater zugegangen und nun bist du ein Kind Gottes. Und ich gebe die Leute immer wieder Versen, gerne Bibelversen mit. Zum Beispiel, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja, jeder, der in ihm glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder 1. Johannes 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Oder 1. Johannes 5. Gott aber hat ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also den Sohn vertraut, der hat das Leben. Wer aber den Sohn nicht vertraut, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief soll euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Die Leute versichern, ja, da ist was, eine geistliche und unsichtbare Welt hier passiert. Aber dabei bleibt es nicht. Wir dürfen auch natürlich die Leute erinnern an den Heiligen Geist. Denn du hast den Heiligen Geist empfangen. Römer 5 sagt, und diese Hoffnung geht nichts in Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn schon ihr hartherzige Menschen, euer Kinder, Gutes gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihm darum bitten. Auch da haben wir ein Übergabegebet. Danke für den Heiligen Geist, den du mir schenkst. Danke, dass der Heilige Geist in mir jetzt wohnt. Und wir dürfen uns gemeinsam freuen. Ich sage euch die Wahrheit, Johannes 5. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihm wird der Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Tod, Leben. Und das dürfen wir auch zeigen. Manche Leute sind eher visuell und können das besser so sehen. Vielleicht ist das etwas, was uns hilft, unseren Mitmenschen nicht nur einzuladen zum Gottesdienst, sondern warum nicht einfach mal fragen, ob wir was zeigen können. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, auch visuell. Und die Leute bitten, wo bist du? Und was hindert dich daran, diesen Schritt zum Vaterhaus zu gehen? Ich möchte beten. Jesus, ich bin einfach davon begeistert, von deiner Botschaft. Ich bin begeistert von dir, Jesus. Was haben wir für einen großartigen Gott? Was für ein Privileg ist das, dass ich dich kennen darf, dass wir bei dir, Jesus, sein dürfen. Herr, manchmal fällt es aber so schwer zu gehen, zu den Menschen hinzugehen, wo sie sind, die Menschen auch dort abzuholen, mit denen Zeit zu verbringen, mit denen Fragen dich aussetzen zu lassen und die auch zu helfen, heil zu werden im Geist, Seele und Leib durch deinen guten Werk am Golgatha. Jesus Christus, hilf uns, uns mehr und mehr zu bewegen. Hilf uns, diese Leute einzuladen, zu dir zu kommen, zu erfahren, was es bedeutet, im Vaterhaus da ganz nah dein Vaterherz zu sein. Und danke, dass du uns gebrauchst. Wir sind Salz, wir sind Licht für diese Welt. Und hilf uns, Vater, wirklich das zu sein, ein Türöffner für dich, damit sie dich, Jesus Christus, kennenlernen. Amen.